Hallo liebe Untermünkheimer, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagmorgen. Ich bin ja jetzt in Ludwigsburg, also jetzt auch im wahrsten Sinne des Wortes, aber diese Aufzeichnung passiert jetzt am Freitagabend und morgen, also sozusagen gestern, war ich ja schon bei euch. Also von daher ist alles ein bisschen kompliziert in dieser Zeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und musstet noch schön nachdenken über das Thema, was ich so gestern gemacht habe. Und heute soll es so ein bisschen weitergehen. Ich möchte einen Impuls euch mitgeben, der letztlich da ansetzt, nämlich, dass es bei den Dingen, die wir so, wo wir vielleicht herausgefordert sind, auch Sachen zu verändern, Formen, neue Formen zu entwickeln, worauf es aber im tiefsten ankommt, da geht es nicht um unser Herz. Und ich habe euch für den Anfang ein kleines Bild mitgebracht. Und dieses Bild kommt aus Frankreich. Mein Bruder lebt ja in Frankreich, in Nantes, ist dort Missionar. Und ich war schon oft in Frankreich. Ich liebe zum Beispiel Paris. Paris liebe ich. Oh ja, wunderbar. Da gibt's ganz tolle Cafés und Bars und so weiter und alles so wunderschön an diesen Prachtstraßen, zum Beispiel Champs-Élysées oder an Notre Dame. Aber ich gebe euch eine Empfehlung, nämlich bestellt kein Bier in der Nähe von Notre Dame. Denn je näher man an diese Sehenswürdigkeiten kommt, ja, dann wird's auch sehr, sehr teuer. Ich habe das teuerste Bier meines Lebens in der Nähe von Notre Dame, also in Sichtweite von Notre Dame, genossen. Ich musste es dann genießen. Bei diesem Preis habe ich gesagt, jetzt muss ich es wirklich genießen. Ich bleibe lange hier, denn diese Zeit hier in diesem Café habe ich mir erkauft. Aber es gibt eigentlich noch etwas anderes, was ich vor allem damit verknüpfen möchte, nämlich mit diesem Bild eines Straßencafés in Paris. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Wenn ihr das anschaut, diese Stühle anschaut, es gibt einen fundamentalen Unterschied zu einem Café in Deutschland. Ein übliches Café in Deutschland ist so aufgebaut, vielleicht habt ihr es gemerkt, nämlich, dass man um den Tisch herum sitzt, um im Gespräch zu sein und die Außenwelt interessiert ja nicht. In Paris ist genau andersrum. In Paris sind alle Stühle, üblicherweise, geht mal auf eure nächsten Paris-Reise, schaut ganz bewusst die Cafés an. Die meisten Cafés, auch Restaurants sind so ausgerichtet, dass alle Stühle ja auf die Straße hin ausgerichtet sind. Also es geht eigentlich um das Motto sehen und gesehen werden. Ja, das ist Paris. Und ich finde es spannend. Ich beobachte zum Beispiel auch sehr gerne Menschen. Und wenn ich so Menschen sehe, dann mache ich mir so Gedanken. Wo kommen die her? Was macht die aus? Was machen die vielleicht im Leben? Was für ein Beruf? Ist der glücklich? Ist der nicht glücklich? Wie sind die Leute drauf? Man beobachtet so Menschen. Manchmal fällt man sogar Urteile. Man rastert die Leute so gleich in die Schubladen ein, die man so hat. Und spannend ist es natürlich, wenn, und das haben wir auch, wahrscheinlich jeder von uns hat es schon erlebt, dass wir so ein erstes Urteil gefällt haben und dann lernen wir eine Person nochmal tiefer kennen und auf einmal merken wir, oh, meine Einteilung war ein bisschen falsch. Wenn wir uns Gedanken machen möchten, was unsere Berufung, unser Auftrag ist, dann geht's auch um die Frage, wie schauen wir Menschen an? Was sehen wir? Ja, wir sehen das, was wir vor Augen haben. Und oft fallen dann schon gewisse Urteile, gewisse Kategorisierungen, die wir im Kopf vollziehen. Ich wünsche mir, dass wir vielleicht nochmal tiefer schauen. Und deswegen mein Thema lautet tiefer blicken. Tiefer blicken. Mit den Augen von Jesus Menschen anschauen. Wie geht das? Ich weiß, man kann es nicht machen. Aber als Nachfolger von Jesus wollen wir Jesus anschauen. Wie hat Jesus Menschen angeschaut? Und wenn wir das auf uns wirken lassen, könnte es uns wieder verändern, wie wir ab heute oder immer wieder, wenn uns das einfällt, wie wir Menschen anschauen oder anschauen möchten. Und ich versuche diese Geschichte, auf die ich mich beziehe, mit meinen Worten zuerst mal ganz kurz zu erzählen. Also wie ich es mir vor meinem inneren Kopfkino so, wie das da so abläuft. Und ich stelle mir das so vor, ich weiß nicht, wie euch geht, wenn es eine Zeitmaschine gäbe, ich wäre super gerne in der Zeitmaschine, es so 3-4 Zeiten gibt's, wo ich gerne hin würde. Und ja, eine wäre, ich würde gerne bei Jesus irgendwie so da mal mitlaufen. Wie seine Jünger so dabei sein, wenn da sowas passiert. Und ich würde sagen, das war so ein Tag, ein ganz normaler Tag, wo einiges passiert ist. Und ich stelle mir das so vor, an diesem ganz normalen Arbeitstag hat Jesus das Übliche gemacht. Was war's? Na gut, er hat vom Reich Gottes erzählt. Geschichten von einem liebenden Vater, der Sehnsucht hat nach uns Menschen. Beispiele, Gleichnisse hat er erzählt. Vielleicht gab es ein paar Streitgespräche mit ein paar Pharisäern oder ein paar Jüngern. Und dann heißt es, es wurden Kranke gebracht und er hat die Menschen geheilt. Und stell mir vor, am Abend eines solchen Arbeitstages waren viele glückliche Menschen dort. Und eigentlich hätte man sagen können, wow, war ein Hammertag, wir waren super erfolgreich, alle Kranken sind gesund geworden, was passiert jetzt? Ich stelle mir zumindest vor, dass Petrus und die Jünger Jesus beobachtet haben am Ende dieses Arbeitstags, wie feiert ihr Rabbi den Feierabend? Und es heißt so, und so stelle ich mir das zumindest vor, dass Jesus auf einmal erstarrt und bleich wird. Und stell mir vor, dass Petrus war ja in meinen Augen ist immer so ein bisschen der Klassensprecher-Jünger, ja, dass er guckt und sich überlegt, gleich müssen wir eingreifen, was ist los mit Jesus, der ist bleich geworden im Gesicht. Nach einer kurzen Zeit löst sich die Spannung, so stelle ich es mir vor. Und dann sind sie im Gespräch, die fragen, hey Jesus, was war los? Und Jesus sagt, merkt ihr das nicht? Merkt ihr das nicht? Und an dieser Stelle schauen wir mal hinein in den Text, ja, was war da so? Und da wird es so kurz prägnant zusammengefasst und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Ein erfolgreicher Tag. Und als er das Volk sah, also die Menschen, die da so glücklich noch so umeinander stehen, ja, als er das Volk sah, jammerte es ihn. Er war starr, erbleicht. Ja, also es hat ihn gejammert. Das hat Martin Luther zumindest, das ist die Übersetzung von ihm, der hat es schon sehr schön abgeschwächt. So, ich sag mal, er hat es als salonfähig dargestellt. Und eigentlich steht hier ein anderes Wort. Ja, es steht da, es drehte ihm die Eingeweide um. Er war zutiefst betroffen. Ja, worüber? Denn er sagt, als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstigt, zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und stelle ich mir so vor, dass er sagt, Jünger, merkt ihr das nicht? Nehmt ihr das nicht wahr? Wie hat Jesus Menschen angeschaut? Hab drei Gedanken dazu. Drei Symbole habe ich mal mitgebracht. Drei Symbole, die ich einblenden möchte, wo ich denke, wir können etwas lernen. Also erstmal für uns wahrnehmen, wie Jesus uns Menschen anschaut. Und ich glaube, dass es abfärben soll auf uns, wie wir Menschen wiederum anschauen sollen. Das erste ist ein Auge, das heißt, es geht um Wahrnehmung. Ja, was sieht Jesus? Hab vorhin schon gesagt, er sieht eigentlich das Ergebnis eines erfolgreichen Tages. Menschen hatten tolle Geschichten gehört. Viele sind gesund geworden. Aber Jesus sagt nicht, wow, super, klopf mir bitte auf die Schulter, einer links und einer rechts. Sondern es heißt, es jammert ihn, als er die Menschen anschaut. Jesus hat einen tieferen Blick gehabt. Ich sehe meist nur das, naja, wenn ich ehrlich bin, eigentlich immer nur, was ich vor Augen habe. Und manchmal komme ich zu krassen Ergebnissen. Wie zum Beispiel damals, als ich noch als Student angewiesen war auf die finanzielle Unterstützung, wenn ich weitere Fahrten unternommen habe und habe in der Mitfahrzentrale, so hat man das damals noch gemacht, gab es noch nicht Blablacar, das mache ich heute, aber damals habe ich in der Mitfahrzentrale angerufen, habe gesagt, hey, ich habe eine Fahrt hier nach Norddeutschland und ich weiß noch, wie dann in Stuttgart war ich dort und habe dann drei junge Damen eingesammelt und wir sind noch hochgefahren Richtung Bielefeld und ich weiß noch, dass es eigentlich eine Fahrt war wie immer. Dass wir so unterwegs waren und dann ist es üblich so, dann erzählt man ein bisschen, was machst du, was mache ich? Dann erzählen die Leute und da war ich an der Reihe und dann habe ich gesagt, ja, ich studiere Theologie und so. Und dann meine Beifahrerin sitzt daneben mir und sagt, ist das so mit Kirchenchor und Singen und so? Und ich innerlich so, dir muss ich gar nichts sagen. Ich glaube, ich habe das Gespräch ziemlich schnell auf eine andere Richtung gebracht, weil ich innerlich dachte, ich mache mich hier nicht zum Affen. Willst mich hier irgendwie bloßstellen für meinen Glauben? Es sind so viele Menschen im Auto, ich könnte mich blamieren, ja. Und dann waren wir dort in Bielefeld und hab die ausgeladen und dann wollte ich weiterfahren und dann hat gesagt, ey Tobi, am Sonntag fährst du ja wieder Richtung Süden, kann ich da mitkommen? Und ich so innerlich, oh, will ich das? Aber ich habe ans Geld gedacht und habe gedacht, ja, natürlich, ja, klar, kannst du mitkommen, ja. Kannst gerne auf jeden Fall wieder mitfahren, ja. Und wie das ausgegangen ist, erzähle ich euch nachher. Aber ich sag euch ja, was ich gedacht habe. Die hat eine komische Bemerkung gemacht und ich habe gleich gewusst, die will mich irgendwie bloßstellen, die will mich fertig machen für meinen Glauben. Verfolgung. Ja. Aber mein Blick war nicht richtig. Ich habe nur das gesehen, was ich oberflächlich gesehen habe. Und ich habe nicht tiefer geschaut. Was ich danach geblickt habe, das war erst später, auf der Rückfahrt. Aber in dem ersten Augenblick habe ich zugemacht, dicht gemacht und manchmal glaube ich, so teilen wir Menschen ein. Wir sehen die und denken, ach ja, da kann ich mit meinem Glauben sowieso nicht landen. Aber Jesus blickt tiefer. Der sieht, was hinter den Kulissen ist. Und der sieht unser Leben. Der sieht auch hinter meine Kulissen. Hinter die Kulissen unserer Menschheit. Kann ja vielleicht auch erschreckend sein. Also für mich ist dieser Gedanke nicht immer nur wohltuend. Der Herr sieht ja alles. Nee, der sieht auch, was nicht so gut läuft. Und dann ist ja immer noch die spannende Frage, was denken dann Menschen über Gott, ne? Wenn man so viele denken ja so an einen Polizeigott. So wie beim Autofahren, denke ich oft so, wenn Polizei hinter mir ist, ja, dann denke ich auch, oh, Polizei hinter mir. Ich weiß nicht, was ist der erste Blick bei dir, wenn du merkst, Polizeiauto hinter deinem Auto? Ich gucke erst auf den Tacho und dann denke ich, wann war TÜV? Letztes Jahr oder dies Jahr? Wenn Polizei dann nicht Blaulicht einschaltet, ist alles gut gelaufen. Aber ich wollte nur sagen, das ist so ein bisschen, und so denken Menschen auch über Gott. Und vielleicht denken wir gerade in dem Moment, boah, unangenehm, der weiß alles. Aber das Spannende ist ja, was Jesus damit macht, mit seinem Wissen, mit seinem tieferen Blick. Der sieht damals die Menschen äußerlich glücklich, aber er sieht einen Blick, in der Tiefe stimmt irgendwas nicht. Hätte er die Pharisäer gefragt, dann hätten die gesagt, wieso, was willst du? Wir haben alles, wir haben Synagogen, wir haben Tempel, wir haben Wallfahrten, das ist alles super. Und Jesus sagt, oberflächlich schon. Aber in der Tiefe sind sie trotzdem wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und das ist ja eigentlich eine riesengroße Ohrfeige gegenüber den Pharisäern, denn eigentlich haben sie das Hirtenamt. Aber sie üben es scheinbar nicht aus, es sind keine Hirten da. Das heißt, sie sind verschmachtet, die haben keine Orientierung, keine wirkliche Nahrung. Und manchmal denke ich, wenn Jesus heute durch unsere Straßen gehen würde, ich glaube, es würde ihm genauso gehen. Er sieht Menschen, oberflächlich läuft alles irgendwie gut, materiell glückliches Land. Aber ich sage euch, wir haben ja auch, habe ich ja gestern erzählt, also ich hoffe, ich denke dran, wenn ich bei euch bin. Also wir haben unsere Sozialfirma. Wir merken, oh ja, es gibt viel Krankheit, Elend, Not hinter geschlossenen Türen. Jesus nimmt es wahr. Und ich glaube, Jesus nimmt das überall wahr, wenn Menschen nicht zu ihrer Bestimmung des Lebens durchgedrungen sind, nämlich dass sie irgendwie ihren Schöpfer kennengelernt haben, dass sie ihren Erlöser kennengelernt haben. Das macht ihn zutiefst betroffen. Ich habe euch erzählt von meiner Fahrt nach Bielefeld. Ich will diese Geschichte auflösen, denn an diesem Sonntag bin ich ja wieder zurückgefahren. Und ich erzähle diese Geschichte, weil ich damit zeigen möchte, wie dumm ich war und wie schnell ich zugemacht habe, mich von Äußerlichkeiten habe ablenken lassen. Ich sitze mit dieser gleichen jungen Frau wieder zurück auf der Autofahrt von Bielefeld Richtung Süddeutschland. Und wir kommen wieder ins Gespräch und sie fängt einfach ein bisschen an zu erzählen aus dem Leben, was sie gemacht hat. Das ist schon ein paar Jahre her jetzt. Da hat sie so ein bisschen erzählt von Beruf und so weiter. Hat nicht geklappt und hin und her. Irgendwie war es schwierig. Und ich frage dann so nebenbei, ja, bist du glücklich oder wie geht's dir dann so? Und dann sagt sie, nee, bin ich nicht. Und dann habe ich so im Halbsatz gesagt, die wusste ja, dass ich Theologie mache, habe ich gesagt, naja, für Glück und Lebensfragen sind wir ja zuständig. Und lach so ein bisschen, haha, so halb Scherz, mal gucken, wie sie regelt. Und sagt sie, ja, und? Und dann konnte ich erzählen. Und ich habe es nicht geglaubt, Mann. Das ist doch die gleiche Frau, die mich verfolgen wollte für meinen Glauben, die so abschätzig über Kirchenmusik und mich, zumindest fühlte ich mich so. Aber die war hammermäßig offen und wir konnten reden über Glauben und ich konnte Zeugnis geben, einfach von dem, was ich an meiner Beziehung mit Jesus habe. Und das Spannendste kommt jetzt, nämlich kurz bevor dem Ziel hat sie nochmal angefangen, hat gesagt, Tobi, dass wir heute im Auto miteinander unterwegs sind, ich glaube, es ist kein Zufall. Und dann hat sie erzählt davon, dass sie in der Nähe von, keine Ahnung, glaube Kirchheim Tech oder so war das, dass sie reagiert hat, weil sie so kreativ ist und Bock hat, so Theatersachen und so kreative Sachen zu machen, dass sie reagiert hat auf eine Zeitungsannonce, auf eine Kleinanzeige einer Gemeinde, die ein Kindermusical aufgeführt haben und die jemand gesucht haben, der Bock hat mitzumachen bei so Kulissen malen und Kulissen aufbauen. Und das hat sich gemeldet, hat da mitgemacht, Kindermusical, Riesending gewesen und sie war mit dabei und dann gab's hinterher, wie man es ja so kennt, gab's so ein riesen Mitarbeiterfest und da saßen alle so im Kreis und da gibt's so eine Austauschrunde, ne, und wo man schon weiß, okay, in 3 Leuten bin ich ungefähr dran und so war's auch sie und sie hat gesagt, boah, ich komme ja so eher aus dem atheistischen Raum, jetzt bin ich hier reingeraten, was sag ich denn da, und sie wusste es auch nicht so 100% und dann hat sie nur gesagt können, so hat sie es mir damals erzählt, ich habe die Worte doch fast wortwörtlich im Kopf, hat sie gesagt, in dieser Runde, ich war fasziniert, wie ihr mit den Kindern umgeht und was für eine Hammeraufführung ihr da gemacht habt. Ich habe mich sehr wohl gefühlt hier. Und das Coole war, und das sagt sie mir dann, dann kam scheinbar danach eine Frau auf sie zu und hat gesagt, schön, dass du das gesagt hast, wir haben die ganze Zeit für dich gebetet. Und ich erzähle diese Geschichte, weil sie mir deutlich macht, manchmal lasse ich mich so von Äußerlichkeiten abschrecken, denke, oh, hier kann ich nicht mit meinem Glauben landen. Ach, ich mach zu, ich bin aus Sicherheit, es geht ja um mich und um meine, ich hab Schiss, mich da irgendwie zu outen oder so. Dabei gibt's vielleicht viel mehr offenere Menschen, als wir manchmal denken. Und diese Geschichte hat mir deutlich gemacht, ja, dass wenn man Zeit hat oder sich Zeit nimmt, dass man manchmal, dass wenn die Atmosphäre dazu passt, dass Menschen ihr Leben aufmachen, auf einmal hat man einen viel tieferen Einblick in das Leben und man kriegt etwas mit von dem, dass Menschen wie Schafe sind, die keinen Hirten haben, die auf der Suche sind nach Nahrung, nach Leben. Und von daher möchte ich euch ermutigen, einfach wachsam zu sein und so einen tieferen Blick zu haben, dass ihr Gott bittet, sagt, Gott schenkt mir doch so Augen, dass ich wahrnehmen kann und mich nicht nur von Äußerlichkeiten, von einem perfekten Leben irgendwie blenden lasse, sondern dass ich genauer hinschaue, genauer auch hinhöre und wahrnehme, was um mich herum, bei den Menschen um mich herum passiert. Ich möchte ein weiteres Symbol mitbringen, also einblenden lassen, nämlich ein Herz. Und das Herz hat etwas zu tun mit Gefühl. In der Geschichte bei Jesus sehen wir, es heißt, es jammerte ihn. Ich habe euch schon gesagt, Martin Luther hat es ein bisschen entschärft, denn es steht hier ein griechisches Wort, was eigentlich in der Direktübersetzung ungefähr so heißen müsste wie, es drehte ihm die Eingeweide um. Ich weiß nicht, wann bei euch dieses Gefühl hochkommt. Also die Eingeweide umdrehen. Ich glaube, das sagt man, wenn man so ein ziemlich flaues Gefühl im Bauch hat. Also wenn man zutiefst betroffen hat, ist. Und bei Jesus war scheinbar genau so ein Gefühl, als ihm bewusst geworden ist in diesem Moment, als er die Menschen gesehen hat, nicht nur das Oberfläche gesehen hat, sondern tiefer geschaut hat. Was ist mit diesen Menschen? Und mein Wunsch ist, oder erstmal, was man ja schauen kann, ist ja, das ist ja cool, dass sein Herz, dass es Gott eben nicht egal ist, wie es uns geht, wie es dir geht, wie es mir geht. Er lässt sich nicht blenden von unserer Show, die wir spielen, sondern er hat einen tieferen Blick und er hat vor allem einen Herzschlag, er ist betroffen. Er ist nicht zornig darüber. Nein, er ist zutiefst betroffen darüber, dass es Menschen gibt, die an ihrem Leben und an den Möglichkeiten, die Gott uns geben möchte, an dem vorbeileben. Und das kann man ja erstmal für sich als Evangelium hören. Gott schaut uns mit einem liebenden, schlagenden Herzen an, voller Sehnsucht nach uns. Er ist zutiefst betroffen, wenn wir an ihm vorbeilaufen, wenn wir nur einfach unser Ding machen oder wenn wir einfach nur funktionieren. Und wenn wir als Nachfolger von Jesus ihm nachfolgen wollen, dann glaube ich, gilt es darum, auch zu sagen, oh ja, Jesus, so wie du fühlst für die Menschen deiner Zeit und auch in unserer Zeit, lass mich mitfühlen mit den Menschen um mich herum. Schenk mir auch so ein Herz, was betroffen ist, wenn es das mitkriegt, dass es Menschen gibt, die dich nicht kennen. Ganz ehrlich, ich bin Pastor, ich werde dafür bezahlt, dass ich von Jesus schwärme. Und ich entdecke mich, dass ich durch die Stadt laufen kann, in der ich lebe, und dass ich so gefüllt bin von meinem Auftrag, oh ja, ich gehe ins nächste Café, denn ich muss eine Predigt vorbereiten, dass mir links und rechts alles egal ist. Das heißt, ich kann einfach meine Routine machen, funktionieren, aber es kann sein, die Menschen um mich herum, sie betreffen mich nicht. Dabei hat Jesus mich in diese Stadt gesetzt, um ein Herz zu haben für diese Stadt. Und auch als Gemeinde muss man sich das ja manchmal sagen, wir sind ja nicht per Zufall hier, damit wir einfach unser Ding machen und unsere Kultur pflegen. Nein, wir sind hier in dieser Zeit, in diesem Ort, weil der Herr durch uns diese Stadt, die Menschen dieser Stadt, dieses Dorfes, dieses Ortes, dieser Region lieben möchte. Dass unser Herz nochmal für diese Welt schlägt. Und ich glaube, das ist seine Berufung für uns. Wenn ich sage, Jesus, ich möchte dir ähnlicher werden, dann wünsche ich mir, dass er mir solche Augen schenkt, dass ich mich nicht von Oberflächlichem blenden lasse, sondern ich tiefer blicke, die geistliche Not wahrnehme und dass ich ein Empfinden dafür habe, dass es mir eben nicht egal ist, wie es in meinem Land läuft, in meiner Stadt, in meiner Straße, in meiner Nachbarschaft, sondern dass ich wieder anfange, dass mein Herz dafür schlägt. Und wenn ich merke, ich bin nur noch Routine-Christ, ich funktioniere halt, aber es ist keine Leidenschaft mehr da für die Menschen um mich herum, dass ich neu sage, Jesus, schenk mir diese Liebe in mein Herz. Das heißt, seine Liebe ist ausgegossen oder soll wieder vielleicht neu ausgegossen werden in unser Herzen, dass wir erfüllt sind mit dieser Liebe. Und ich glaube, dass diese Geschichte uns damit hinein möchte. Ja, sie möchte uns Jesus vor Augen malen, sein Herzschlag für uns, für diese Welt. Er liebt diese Welt, er hat diese Welt noch nicht aufgegeben. Auch wir sollten sie lieben und nicht aufgeben. Wir wissen nicht, wie lange wir noch auf diesem Welt unterwegs sind und so weiter, was alles noch kommt, aber egal wie es aussieht, dieser Auftrag bleibt bis zum letzten Tag, nämlich diese Welt zu lieben, ein Zeugnis zu sein, für die Menschen unserer Zeit zum Segen zu werden. Und dann? Was machen wir jetzt? Was haben die Jünger dann gemacht? Jesus hat ihnen alles gesagt und seht ihr das nicht, wie Schafe ohne Hirten und wir kriegen nicht, was die da gesagt haben. Vielleicht wäre Petrus wieder an der Stelle gewesen. Okay, dann sag uns, was wir tun sollen. Ich will die Ärmel hochkrempeln. Aber Jesus sagt was ganz anderes. Ich habe noch ein drittes Symbolbild dabei. Er sagt nicht, geradeaus und los, Attacke. Nein, er sagt, mach einen Umweg. Mach einen Umweg. Und dieser Umweg, den finden wir nämlich in den Versen danach, was ich noch nicht fertig vorgelesen habe. In diesen Versen heißt es nämlich, da brauche ich kurz die Bibelvers, ja, da sprach er zu seinen Jüngern, jetzt kommt die Anweisung, die Ernte ist groß. Also das heißt, es sind so viele Menschen, die irgendwo bereit und offen sind für Gott, aber es sind so wenig Arbeiter, die es ihnen sagen. Darum bittet den Herrn der Ernte. Und das ist seine Bitte, sein Kommando, sein Auftrag für die Jünger damals und ich glaube wahrscheinlich auch für uns heute. Sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Arbeit sende. Das ist seine Anweisung für uns. Wenn ihr euch das wünscht, eine wachsende Gemeinde zu sein, bei den Menschen zu sein, dass nochmal was passiert, dass wir in Kontakt kommen mit den Menschen in unserem Umfeld, dass wir eben nicht nur für uns da sind, uns selber genug sind, sondern dass wir sagen, ja, schenk uns, dass wir relevant werden für unseren Ort. Dann glaube ich, könnte das unser Gebet sein. Herr, die Ernte ist groß. Wir glauben es dir, dass da überhaupt eine Ernte ist. Ist ja auch mal eine Entscheidung. Weil viele sagen ja nur, oh, wir sind die kleine Herde zurückgezogen. Nein, da ist eine Ernte. Zu allen Zeiten, an allen Orten arbeitet Gottes Geist an den Menschen, hat einer meiner Lehrer damals gesagt. Gottes Geist arbeitet an Menschen. Er bereitet Menschen vor, macht sie suchend und fragend. Und die Kunst ist nur, das zu blicken oder wahrzunehmen, also dass Arbeiter im richtigen Moment an der richtigen Stelle sind und nicht weglaufen, sondern hinhören, da sind und Menschen vielleicht auf eine Reise einladen, nämlich hin zu Jesus. Aber die konkrete Bitte ist, darum bitte den Herrn der Ernte, also Gott selber, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Wir können uns selber nicht senden. Aber wir können darum bitten, für unseren Ort nochmal beten, für uns selber bitten, dass er uns selber vielleicht nochmal es bewusst macht, dass wir Arbeiter sind und dass eine Ernte da ist und dass wir da irgendwie ein Teil davon sind. Erstmal was für eine Ehre, aber auch vielleicht, dass es uns bewusst wird und sagt, ja, das ist unser Auftrag. Wir haben eine Berufung, andere Menschen in Jüngerschaft einzuladen. Wir sind selber Nachfolger von Jesus. Und unser Hauptauftrag ist es, dass wir andere einladen auf diese spannende Reise, die das Leben Stück um Stück verändert, zum Guten hin, andere einzuladen. Ich will nochmal auf dieses Symbol, auf diesen Umweg, weil manchmal wollen wir dann schnell eine Lösung, aber ich glaube, es geht nur um einen Umweg, nämlich sich auch Zeit zu nehmen und sagen, es geht nicht schnell, es geht eigentlich im tiefsten erstmal, bevor wir irgendwelche Formen verändern, es geht um unser Herz. Unser Herz auszurichten auf Gott. Uns bewusst zu machen, dass er uns letztlich hinsenden muss und dass wir in seiner Ernte aktiv sind. Das ist nicht unsere Ernte. Aber wir sind Erntehelfer und wir haben die Ehre, da mitarbeiten zu dürfen. Und jetzt zum Schluss. habe ich noch eine konkrete Aktion für euch. In meiner Gemeinde habe ich die schon eingeführt, nicht alle machen damit, aber viele. Und vielleicht bist du auch stolzer Besitzer eines Smartphones. Ich bin in 2 Sekunden wieder hier. Mein Smartphone. Und mein Smartphone, das ist der Hammer. Ich habe da eine Weckerfunktion. Und diese Weckerfunktion, das ist einfach eine Uhr, ein Uhrsymbol. Und da kann ich 1000 verschiedene Wecker da einstellen. Aber es gibt einen Wecker, der ist immer aktiviert. Und mittlerweile machen das viele bei uns. Und der hat die krasse Kombination 9:38. Ja, um 9.38 Uhr jeden Tag geht mein Wecker. Und er erinnert mich, nämlich an das, was ich so gern vergesse, nämlich für meinen Ort, für meine Nachbarn zu beten, für Erntehelfer zu beten. Und das mache ich, seitdem mich Menschen darauf gebracht haben, dass man um 9.38 Uhr seinen Wecker sich stellen kann und dass man erinnert wird zu beten. Und das mache ich jetzt. Ich sage auch ganz ehrlich, mache ich nicht in 100% der Fälle, denn wenn ich irgendwo gerade im Landratsamt bin, irgendeiner Diskussion und wegen mir mit dem dort verhandle oder so in der Richtung, mache ich es nicht, dass ich dann unterbreche. Entschuldigung, Herr Richter, können Sie mal aufhören? Ich habe ein kurzes Gebet. Das mache ich da nicht. Also, aber so manchmal insgeheim sogar, wenn ich in einer Sitzung sitze, innerlich bete ich kurz. Ja, beim Autofahren bete ich auch manchmal, aber ich schließe nicht die Augen. Also von daher seid vorsichtig, wachsam, aber stellt euch doch euren tollen Wecker ja auf 9:38, weil Matthäus 9, Vers 38, den Vers, den wir gerade gelesen haben, geht es darum, dass wir den Herrn der Ernte bitten sollen, dass er Arbeiter schickt in die Ernte. Das heißt, wir glauben ihm, dass da eine Ernte ist. Menschen sind offen, vorbereitet, Schafe ohne Hirten, die sind fragend, suchend. Und jetzt geht es darum, dass die Arbeiter dorthin kommen. Nicht in eigenem Interesse, in eigener Sendung, sondern dass der Herr sie sendet, er will uns senden. Und mir ist wichtig, wenn ich loslaufe, ja, ich bin gefordert, aber ich komme nicht in meinem Auftrag. Ich bitte Gott, sende mich, bereite die Situation vor, mach mich wachsam, mach mich sensibel für Menschen, für offene Türen, wo du was vorbereitet hast und ich möchte durchgehen. Und ich hoffe, dass dieser Weckimpuls ja vielleicht etwas ist, was dich, was euch in der nächsten Zeit begleitet. Fangt doch an, einfach zu beten. Und selbst wenn ihr in der nächsten Woche noch nicht gleich die Erweckung habt, ist nicht schlimm. Wir beten seit einem Dreivierteljahr, nee, wahrscheinlich jetzt ein knappes Jahr, um 9.38 Uhr. Wir glauben daran, dass Gott etwas verändern will. Und ja, ich möchte euch einladen, da mitzumachen. Und von daher sind wir, wie gesagt, bei unseren 3 Symbolen gewesen. Und ich hoffe, es war für dich, für euch was dabei. Auch zum drüber nachdenken, was es denn bedeutet, so ein Mensch zu sein, der tiefer blickt. Also der sagt, ich möchte mit deinen Augen diese Welt wahrnehmen. Könnt ihr jetzt noch miteinander drüber reden? Ja, was bedeutet das eigentlich? Mit seinen Augen dein Umfeld anzusehen, könnte man ja jetzt machen. Also innerlich mal deine Straße, deine Nachbarschaft oder wenn du an deinen Arbeitsplatz denkst, die Menschen einfach mal durchzuscannen, wer fällt dir ein? Und vielleicht diese Menschen vor Augen zu haben um 9.38 Uhr. Und einfach zu sagen, okay, wie sieht unsere Sendung, unser Auftrag genau dort aus? Und welche Form muss sich daraus entwickeln? Und wie kann in dieser Form genau das gelebt werden? Nämlich, dass wir einen Blick für Menschen haben, dass unser Herz für diese Menschen schlägt und dass wir Gott darum bitten, dass er etwas bewirkt und tut. In diesem Sinne möchte ich mit uns beten und Gott darum bitten, dass er uns selber verändert, unsere Gemeinden verändert und ja, dass er uns gebrauchen kann als gute Werkzeuge. Jesus, ich möchte dir Danke sagen dafür, dass wir bei dir etwas lernen können, nämlich wie du uns anschaust, wie dein Herz für diese Welt und letztlich für jeden Einzelnen von uns schlägt. Und danke, dass du bereit warst, damit sich wirklich was verändert, so, dass du bereit warst, dein Leben zu geben und dass du ans Kreuz gegangen bist, dass sich fundamental alles total verändert, dass Hoffnung in diese Welt kommt. Nämlich, dass du in Gottes Neuanfangs bist und dass du ein Herz hast für uns und für die Menschen um uns herum. Ich möchte darum bitten, Herr, dass du unsere Gemeinden gebrauchst, dass du uns segnest, aufrüttelst, wach machst, sensibel machst, lernbereit machst, dass wir gute Werkzeuge, gute Jünger sind in deiner Mission. Und danke, dass es eine Ehre ist, ein Teil deines Reiches sein zu dürfen. Amen. In diesem Sinne, unter Münkheim, macht's gut. Ich wünsche euch Gottes Segen. Und in 2 Monaten wäre es cool, wenn jemand sagt, wie viele bei 9:38 mitmachen. Denn darum geht's, dran zu bleiben. Dankeschön.